Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio heute Abend Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Abend. Die Kuh namens Bundeshaushalt ist vom Eis fürs Erste jedenfalls. Heute fiel der Hammer im Bundeskabinett für den Etat 2025. Jetzt ist also erstmal Sommerfrische im Berliner Regierungsviertel. Danach beugt sich im Herbst das Parlament über den Haushalt. Offiziell steht die Ampelkoalition jetzt geeint hinter diesem Entwurf. Hinter den Kulissen rumort es aber kräftig weiter. Und die Opposition hält den Etatentwurf gleich ganz für schön gerechnet. Der Haushalt gleich unser erstes Thema. Danach schalten wir nach Milwaukee zum Parteitag der US-Republikaner. Dort herrscht gespanntes Warten auf die Rede von Donald Trumps frisch gekürten Running Mate J.D. Vance. Frischer Wind auch im Europäischen Parlament. Heute war die erste Debatte in Straßburg mit 9 Delegierten. Traditionell hingegen die Briten. König Charles III. Hat heute die Pläne der neuen Labour-Regierung im britischen Parlament vorgestellt. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr erfahren wir mehr über die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Es geht um den steinigen Weg aus der Inflationskrise. Ab 18.40 Uhr, wie gesagt. Und dann noch dies, eine kleine Würdigung zum 70. Geburtstag von Altkanzlerin Angela Merkel.
Happy Birthday to you. Alles Liebe und
ja,
Gute für Sie.
Ja, hätte ich
noch
mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Aber danke.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist, dass wir, ja, meine Redezeit hier, das ist ja, mein Gott.
Ich glaube, dass das Älterwerden gar nicht so ein trauriger Prozess ist, sondern auch einer, wo man sagt, ach, schön, dass an der Stelle angekommen bist.
Kleine Ausrufezeichen aus 16 Jahren Kanzlerschaft in 54 Sekunden Collage, zusammengestellt von Eva Ellermann. Bleiben wir thematisch in Berlin und gucken auf die aktuelle Regierung. Der Haushalt für das kommende Jahr hat zwar heute mit dem Beschluss im Kabinett eine weitere Hürde genommen, viele Einzeletats bleiben aber weiter umstritten. Sorgen und Kritik gibt es im Bereich Verteidigung, Verkehr und auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Im Außen- und im Entwicklungsministerium. Das ganze Bild hat jetzt Jörg Münchenberg.
Es waren schwierige und zähe Gespräche, bis sich die Ampelspitzen auf die Grundzüge des Haushalts 2025 Anfang Juli hatten einigen können. Daran erinnerte heute noch einmal Finanzminister Christian Lindner, FDP, nachdem das Kabinett am Vormittag den Etatentwurf gebilligt hatte.
Die Arbeit an diesem Regierungsentwurf war außerordentlich intensiv. Und sie wird auch im parlamentarischen Verfahren intensiv bleiben.
480 Milliarden Euro umfasst der Haushalt für das kommende Jahr. Die Neuverschuldung liegt bei knapp 44 Milliarden. Dennoch soll die Schuldenbremse erneut eingehalten werden. Finanzielle Abstriche mussten vor allem die Ressorts Auswärtiges und Entwicklungshilfe hinnehmen. Ansonsten wächst selbst der Etat von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD. Berücksichtigt man den Nachtragshaushalt 2024 über 11 Milliarden Euro, den das Kabinett heute ebenfalls beschlossen hat. Lindner hat die Grundphilosophie des Etats 2025 sowie des geplanten Wachstumspakets heute so umrissen.
Wir geben nicht mehr Geld aus, sondern bleiben auf dem Ausgabeniveau des Vorjahrs. Aber unser Anspruch ist es ja, das Geld besser, zukunftsweisender einzusetzen als zuvor. Mehr also für Sicherheit im Inneren, mehr für unsere Befähigungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, steuerliche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Betriebe, ambitionierter Klimaschutz, Investitionen in die Infrastruktur.
Dennoch gibt es auch Verlierer. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hatte ursprünglich 10 Milliarden Euro Mehrbedarf angemeldet. Jetzt wird es deutlich weniger. Nicht akzeptabel, nannte das heute Morgen im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses, Helge Braun, CDU.
Er bekommt bei all diesen zusätzlichen Ausgaben und dieser horrenden Neuverschuldung, die die Ampel plant, gerade mal 1,2 Milliarden mehr. Damit kann man unsere Freiheit nicht wirklich sichern. Da muss mehr Geld ausgegeben werden.
Absehbar ist auch die sogenannte Kindergrundsicherung, so wie sie Familienministerin Lisa Paus von den Grünen ursprünglich geplant hatte, inklusive einer neuen Behörde, wird wohl nicht kommen. Auch wenn das Vorhaben derzeit noch im Bundestag verhandelt wird. Doch auch sie zeigte sich heute weitgehend zufrieden.
Wir haben sehr wohl im Haushalt verankert die finanzielle Grundlage für die Kindergrundsicherung, insbesondere die erste Stufe. Wir haben ja mehrere Ziele bei der Kindergrundsicherung. Das erste ist natürlich eine materielle Verbesserung für alle Kinder. Und Sie wissen, wir erhöhen auch nochmal den Kindersofortzuschlag. Das Kindergeld wird erhöht und auch der Kinderfreibetrag, also eine materielle Verbesserung, kommt mit diesem Haushalt.
Ein Haushalt, der zugleich einige Risiken enthält. 17 Milliarden Euro fehlen weiterhin. Ein Teil der Lücke will der Finanzminister durch umstrittene Finanztransaktionen schließen, etwa indem man die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH anstatt Zuschüsse Kredite vergeben werden. Das Vorhaben soll vorsorglich rechtlich geprüft werden. Notfalls, so Lindner heute, müsse noch einmal umgeschichtet werden.
Das Bundeskabinett hat den Haushalt beschlossen. Darüber berichtete uns Jörg Münchenberg. Und ab 19.05 Uhr gibt es dazu auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk. Blicken wir in die USA. Dort kann scheinbar nichts Donald Trump mehr aufhalten, nach der Wahl am 5. November ein zweites Mal ins Weiße Haus einzuziehen. In den Umfragen liegt er klar vor Joe Biden. Das Attentat auf ihn vom Wochenende könnte Trumps Kampagne sogar nützen. Ganz anders bei den Demokraten. Dort wird der Widerstand gegen den 81-jährigen Amtsinhaber Joe Biden immer stärker. Zunächst wollen wir jetzt aber auf die Republikaner blicken mit Doris Simon. Sie sind vor Ort beim Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Und alle warten dort auf die Rede von J.D. Vance, Trumps Vizekandidaten. Was will die Partei von ihm hören, Frau Simon?
Sie will ihn zuerst mal feiern. Jeder, mit dem ich in Milwaukee gesprochen habe auf dem Parteitag, ist glücklich, wirklich glücklich über die Wahl, die Donald Trump getroffen hat, dass er J.D. Vance zu seinem Vize gemacht hat. J.D. Vance ist wie Trump nur halb so alt, der energischste Verteidiger, ein Hardliner, einer, der mit ganz vielen Menschen gut sprechen kann, überhaupt mit Menschen gut kann und dann auch noch auf dem Fernsehen ganz gut rüberkommt. Denn dieser Parteitag wird ja nicht nur von den Delegierten und den Gästen hier in Milwaukee verfolgt, sondern von Millionen Amerikanern, die jetzt nicht unbedingt stundenlang zuschauen, aber die möglicherweise in den Nachrichten oder über die sozialen Netzwerke eben Schnipsel sehen.
Sie sagen glücklich mit J.D. Vance. Gibt es denn auch Enttäuschte?
Ich habe keine getroffen, jedenfalls nicht hier bei diesem Parteitag. Ich kann mir vorstellen, dass Republikaner, die sich immer noch als Republikaner fühlen, aber eher dem traditionellen Republikanerbild entsprechen, sich vielleicht eher einen Kandidaten gewünscht hätten, der etwas moderater wäre, etwas mehr Business-Republikaner, wie zum Beispiel der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, der auch im Rennen war. Aber für die übergroße Mehrheit republikanischer Wählerinnen und Wähler ist J.D. Vance durchaus ein guter Kandidat.
Nun sehen wir es hier auch in den deutschen Medien seit Tagen, wie die Republikaner sich in Milwaukee selber feiern. Wie ist es denn mit den Nicht-Parteimitgliedern? Welche Rolle spielt die Wählergruppe, um die es ja geht am 5. November, nämlich die immer noch Unentschiedenen?
Ja, das kann ich natürlich nicht breit sagen. Ich kann nur sagen, die Umfragen in den entscheidenden Swing States, also in den Staaten 7, 8, wo nicht von vornherein feststeht, wie am Ende die Elektoren sich entscheiden werden, weil eben in anderen Bundesstaaten die Mehrheiten so klar sind, die sehen immer noch Donald Trump vorne. Und es sind mehr Staaten hinzugekommen und das beflügelt natürlich die Republikaner, wo auf einmal sich die Umfragen zugunsten der Republikaner entwickeln. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass durch den Parteitag, durch die Bilder von dem Parteitag, vor allem aber durch die Bilder, das Bild von Donald Trump nach dem Attentat, sich Dinge verschoben haben.
Blicken wir auch auf die Demokraten, Frau Simon. Dort mehren sich Berichte über eine angebliche interne Revolte gegen Präsident Biden. Was wissen Sie darüber?
Naja, der Protest geht ja jetzt schon seit Wochen und es gibt einen Brief von Abgeordneten, die Joe Biden dringend bitten, seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft zurückzuziehen. Tatsache ist, dass viele Abgeordnete und Senatoren, die auch am 5. November zur Wahl stehen, Angst haben, dass sie, obwohl sie eigentlich in den Umfragen immer besser wegkommen als der Präsident, dass sie in diesen Strudel mitgezogen werden und die Wähler am Ende, wenn sie die lange Wahlliste haben, einfach immer ihr Kreuz bei den Republikanern machen. Und diese Gefahr ist real, das zeigen Umfragen. Und neueste Umfragen zeigen auch, dass alle anderen Kandidaten, Kandidatinnen für die Präsidentschaft bei den Demokraten besser abschneiden würden als Joe Biden.
Danke vorerst für diese Informationen, Doris Simon aus Milwaukee. Wir blicken zurück nach Europa, kehren zurück nach Europa. Besonders großer Bahnhof in Straßburg diese Woche. Erstmals tritt dort das neu gewählte Europäische Parlament zusammen. Und schon heute in der ersten Debatte waren neue, andere Töne zu vernehmen. Denn dieses Parlament ist nach der letzten Wahl ein Stück nach rechts gerückt. Ob das den Populisten aber wirklich mehr Macht verschafft? Caroline Born hat heute beim ersten Schlagabtausch im Plenum zugehört.
Es ist kein Zufall, dass sich das neu gewählte Parlament in seiner ersten inhaltlichen Debatte mit der Ukraine beschäftigt.
To pomaga Ukrainie, pomaga dzisiaj także sobie.
Wer der Ukraine helfe, der helfe sich selbst. So zitiert der polnische Abgeordnete Andrzej Halicki seinen Parteikollegen, den polnischen Premierminister Donald Tusk. Halicki hebt hervor, dass eine breite Mehrheit im Parlament die Resolution mitträgt, in der sich die Abgeordneten an die Seite der Ukraine stellen und sich damit ihrer bisherigen Unterstützung vergewissern. Viktor Orbáns Gespräch mit dem russischen Präsidenten, für die Abgeordneten ein eklatanter Verstoß gegen die EU-Verträge. Der ungarische Ministerpräsident selbst hat seinen Besuch bei Wladimir Putin als Friedensmission bezeichnet.
De qué paz quiere hablar Orbán con un tirano como Putin?
Über welchen Frieden man mit einem Tyrannen wie Putin verhandeln könne, will die spanische Sozialistin Irache Garcia Perez wissen und verurteilt, dass Ungarn, momentan Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft, den Besuch in Moskau nicht mit der EU abgestimmt hat.
On ne peut pas accuser la Hongrie.
Nein, Ungarn könne man nichts vorwerfen, so sieht es Jordan Bardella, Vorsitzender des französischen Rassemblement National. Wenig überraschend, denn Bardella gehört zur Fraktion der selbsternannten Patrioten, die Viktor Orbán vor kurzem ins Leben gerufen hat. Die sogenannten Patrioten sind drittstärkste Kraft im EU-Parlament, dürfen also an dritter Stelle im Plenum sprechen, nach Christ- und Sozialdemokraten ein prominenter Platz. Die Unterstützung für die Ukraine kritisiert Bardella als zu teuer. Damit vertritt seine Rechtsaußenfraktion eine andere Haltung als die zweitgrößte rechte Fraktion, die als die gemäßigtere gilt. Dort geben die Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Ton an. Mitglied der rechtskonservativen EKR-Fraktion ist auch die Partei PiS aus Polen.
Ukraina musi wygrać tę wojnę.
Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen, so der PiS-Abgeordnete Joachim Puschinski. Seine EKR-Fraktion trägt die Resolution mit, in der das Parlament die Mitgliedstaaten auffordert, die Ukraine militärisch stärker zu unterstützen. Anders sieht es der AfD-Abgeordnete René Aust, Co-Vorsitzender der neuen Fraktion, ganz am rechten Rand.
Diese Strategie hat uns seit 874 Tagen keinen Frieden gebracht. Aber diese Strategie hat die Mitgliedstaaten der Europäischen Union näher an den Krieg gebracht.
Die rechten Fraktionen, deren Mitglieder zahlenmäßig zugelegt haben, sind deutlich hörbar im neuen Parlament. Eine wirkliche Gestaltungsmacht werden sie wohl nicht sein. Auch, weil sie in drei Fraktionen zersplittert sind, was unter anderem daran liegt, dass sie uneins sind in ihrer Haltung zu Russland.
Aus Straßburg Caroline Born. Und während dort alle dem morgigen Tag entgegenfiebern, an dem sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Wiederwahl stellen will, musste eben diese von der Leyen heute vor Gericht eine Niederlage einstecken. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat über die Corona-Politik der Kommission geurteilt. Die seitenlang geschwärzten Verträge mit Impfstoffherstellern hatten schon damals viel Misstrauen und Kritik hervorgerufen. Jetzt stellt der EuGH fest, das war ein Verstoß gegen EU-Recht. Andreas Meyer-Feist mit Reaktionen aus Brüssel.
Die EU-Kommission ist nicht erfreut über den Richterspruch aus Luxemburg, will ihn aber nicht gleich als juristische Niederlage bewerten. In der Sache hätte die EU-Kommission richtig gehandelt bei der Impfstoffbeschaffung und auch bei den Verträgen mit den Herstellern. Bemängelt worden sei der Umgang mit Informationen bei der Aufarbeitung der Details, erklärte EU-Sprecher Adalbert Jahns.
We reserve our legal options.
Die EU-Kommission werde sich weitere juristische Möglichkeiten offenhalten. Eine Revision beim Europäischen Gerichtshof ist möglich. Auch auf mehrmaliges Nachfragen gab es dazu nicht mehr Informationen, zumal ein solches Verfahren die künftige EU-Spitze betreffen würde, die neue EU-Kommission. Das Urteil kommt einen Tag vor der von Ursula von der Leyen erhofften Wiederwahl zur Kommissionspräsidentin vor dem Europaparlament in Straßburg. Der EU-Sprecher betonte, dass das, was gemacht wurde in der Corona-Zeit, vom Gericht nicht angezweifelt und auch nicht kritisiert wurde.
So it's very much an issue of justification, I would say, rather than one of substance.
Es sei mehr eine Frage der Rechtfertigung als der Substanz, so der EU-Sprecher. Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen und damit jener Fraktion, die die Klage mit in die Wege geleitet hatte, kann dem Urteil nur Gutes abgewinnen. Nicht nur, wenn es um die Aufarbeitung von Fehlern in der Vergangenheit geht. Noch viel mehr, wenn Milliardenprojekte der Zukunft ausgehandelt werden, etwa bei der Beschaffung von Rüstungsgütern. Auch hier müsse die EU-Kommission in Zukunft offener agieren.
Ich hoffe, dass dieses Urteil jetzt dazu führt, dass wir in Zukunft besser, schneller Zugang bekommen zu relevanten Dokumenten der Kommission, zu Verträgen, die Millionen von Menschen oder Milliarden von Steuergeldern betreffen. Also eine gute Nachricht vom Europäischen Gerichtshof.
Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese räumt ein, einige Punkte hätten besser erklärt werden müssen. Viele Passagen seien auf Bitten der Impfstoffhersteller geschwärzt worden. Die Not sei groß gewesen.
Sie wollten halt nicht, dass die guten Konditionen, die Europa ausgehandelt hatte, bei anderen, zum Beispiel bei Japan oder anderen Drittstaaten, bekannt wurden. Und jeder möge sich fragen, wenn er selber in der Situation gewesen wäre, wir kriegen Impfstoff, aber man muss halt bestimmte Dinge dann nicht veröffentlichen. Jeder soll sich fragen, ob er das dann anders entschieden hätte.
Unterm Strich sei die Impfstoffbeschaffung aber ein großer Erfolg. Jeder, der die Europäische Kommission heute kritisiere, sollte sich die dramatische Lage im Februar und März 2021 in Erinnerung rufen, fordert der CDU-Politiker. Deutlich kritischere Stimmen kommen aus den Reihen der Linken und von Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Ursula von der Leyen sollte auf eine Wiederwahl als Kommissionschefin verzichten. Das fordern auch die AfD-Europaabgeordneten. Ursula von der Leyen stellt sich morgen zur Wahl. 361 der 720 Parlamentarier müssen sie wählen, damit sie freie Bahn für eine zweite Amtszeit hat.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. Einen Erdrutschsieg hat Labour bei der Parlamentswahl in Großbritannien Anfang Juni erreicht. Anfang Juli. Jetzt geht's an die Arbeit. Heute wurde das Parlament eröffnet, das Programm der neuen Regierung vorgestellt, traditionell vom Monarchen von König Charles III. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Die Parlamentseröffnung ist seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Termine im politischen und im royalen Kalender Großbritanniens. Ein Tag mit viel Pomp und Tradition. König Charles III. Und seine Frau, Königin Camilla, reisten am Vormittag in einer vergoldeten Kutsche in feierlicher Prozession vom Buckingham-Palast nach Westminster. Dort nahm König Charles auf einem Thron im House of Lords Platz auf dem Kopf die diamantenbesetzte Reichskrone. Eine als Blackrod bekannte Beamtin in schwarzem Frack holte die 650 Abgeordneten aus dem Unterhaus ab.
Mr. Speaker, the King commands this honorable house to attend His Majesty immediately in the House of Peers.
Und führte dann die Politiker ins House of Lords, wo sich Würdenträger, Diplomaten und die Lords versammelt hatten, in roten Roben und schulterlangen Perücken. Dann folgte harte Politik, die King's Speech.
My Lords. And members of the House of Commons.
Wie traditionell vorgesehen, verlas König Charles das von der neuen Regierung verfasste Programm für die nächste Sitzungsperiode, das mit besonders viel Spannung erwartet worden war. Denn nach 14 Jahren konservativer Regierung ist nun die Labour-Partei an der Macht.
My government's legislative program will be mission-led and based upon the principles of security, fairness and opportunity for all.
Seine Regierung werde nach den Prinzipien von Sicherheit, Fairness und Chancengleichheit arbeiten, las König Charles vor und verkündete dann ein ungewohnt dickes Paket von 40 Gesetzesplänen. Im Fokus standen dabei wie erwartet Wirtschaftswachstum und bessere Lebensbedingungen.
Securing economic growth will be a fundamental mission. My government will seek a new partnership with both business and working people.
Überraschungen waren keine dabei. Die Regierung will das Planungsrecht reformieren, um schnelleren Wohnungsbau zu ermöglichen. Bürgermeister sollen mehr Rechte in ihren Kommunen erhalten, um Bau- und Infrastrukturprojekte leichter voranzubringen. Die Bahn soll verstaatlicht und eine neue staatliche Energiebehörde gegründet werden. Arbeiter und Mieter sollen mehr Rechte erhalten und die Handelsbeziehungen zu Europa verbessert werden. Einige Punkte aber blieben vage. Zum Beispiel, ob Labour wie angekündigt das Wahlalter auf 16 herabsetzen will. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz etwa war gar kein Thema. Die Scottish Nationalist Party kritisierte, dass Labour den Brexit nicht zurückdrehen will. Die rechtspopulistische Partei Reform UK warnte vor Steuererhöhungen. Und der Green Party ging unter anderem der Umweltschutz nicht weit genug.
But they're not talking about nationwide home insulation. They're not talking about driving up building standards. They're not talking about rent controls.
Eine Pflicht zur Wärmedämmung, bessere Baustandards, Mietpreisbindungen, das sei zu kurz gekommen, betonte die Grünen-Abgeordnete Ellie Chowns im BBC-Interview. Und der ehemalige Regierungschef, der nun auf der Oppositionsbank sitzen muss, Rishi Sunak von den konservativen Tories, warnte, versprechen könne die neue Regierung viel, nun müsse sie Taten sprechen lassen.
But they now must deliver change, and we on this side of the house will hold them accountable for delivering on the commitments that they made to the British people.
Die Opposition, so Sunak, werde Labour zur Verantwortung ziehen. Die Abgeordneten waren am Nachmittag zusammengekommen, um die Gesetzesvorhaben aus der King's Speech zu diskutieren. Die politische Arbeit in Großbritannien hat nun offiziell begonnen.
Berichtet Franziska Hoppen aus London. In Deutschland will die Bundesregierung die völlig überlaufenden Notfallambulanzen entlasten. Volker Fintermer.
Viele Deutsche, auch viele Zugewanderte, haben gar keinen Hausarzt mehr und suchen auch mit einfachen Leiden die Krankenhausambulanzen auf, weil die rund um die Uhr erreichbar sind. Und das im ganzen Land und nicht nur in den Ballungszentren, wo die Krankenhäuser nicht weit entfernt sind. Aber rund ein Drittel der Patienten haben da nicht wirklich etwas zu suchen, weil sie mit einfachen Beschwerden kommen, wo die Behandlung durch einen Hausarzt ausreichend und angemessen wäre.
Die Probleme sind seit langer Zeit bekannt. Wir gehen das jetzt an. Das hat ja lange gedauert. Darüber ist jetzt 10 Jahre gesprochen worden. Aber am Ende der Reform werden wir einen funktionierenden, deutschlandweit relativ einheitlichen Rettungsdienst und eine deutlich bessere Notfallversorgung haben,
erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Im Zentrum der Reform, die Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten soll, steht der Aufbau von sogenannten integrierten Notfallzentren. Das werden wohl in erster Linie Anlaufstellen in den Krankenhäusern sein, an denen sich Klinik- und Hausärzte die Arbeit teilen und die Patienten beim Erstgespräch gleich auf den richtigen Pfad bringen, also Notfälle und andere Behandlungsschritte, die nur im Krankenhaus erledigt werden können und solche, die auch ambulant in einer angegliederten Notdienstpraxis durchgeführt werden können. Noch einfacher soll das gehen, wenn sich die Menschen vorher schon unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 melden und dort schon telefonisch aufgenommen und in die angemessene Versorgung geleitet werden, bis hin zum Rettungsdienst für bedrohliche Fälle.
Ganz klar ist, dass wir diese beiden Rufnummern so verschränken, als dass es optimal die Effizienz erhöht. Das heißt, von 112 können sie heruntergestuft werden, wenn das tatsächlich kein schwerer Notfall ist. Aber wenn es umgekehrt ist und es ist tatsächlich ein akuter Notfall, dann werden sie sofort auf die 112 umgeschaltet,
betont Karl Lauterbach. Für die weniger schweren Fälle soll es zudem ein bundesweites System von Notdienstpraxen in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten geben, um Behandlungen außerhalb der üblichen Praxiszeiten sicherzustellen. Also im Kern geht es darum, die Patienten schneller auf die angemessenen Behandlungswege zu verteilen und eine bessere ambulante Versorgung möglich zu machen, um darüber die Notaufnahmen in den Kliniken zu entlasten. Mit deutlicher Kritik reagierte der Hausärzteverband. Dort befürchtet man ein Scheitern, weil noch völlig unklar sei, woher das Personal kommen soll, mit dem die notdienstliche Versorgung sichergestellt werden kann. Das betont auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Karl Lauterbach gab sich heute jedoch zuversichtlich.
Wir werden das hinbekommen, indem wir ein gemeinsames Konzept mit den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern machen, sodass es keine redundanten Strukturen gibt. Und wir werden auch mit finanziellen Anreizen arbeiten, also mit den üblichen Wegen halt.
Und im Grundsatz seien sich da auch alle Beteiligten einig, dass man an einer Reform nicht mehr vorbeikomme, betont der Gesundheitsminister, der ob seiner inzwischen zahlreichen Reformgesetze von einer Runderneuerung des Gesundheitssystems spricht.
Informationen von Volker Fintermer. Das Bundesverkehrsministerium hat laut einer ZDF-Recherche eine Werbekampagne für einen alternativen Dieselkraftstoff unterstützt. Und das ist nicht der einzige Vorwurf an Volker Wissing, wie Nadine Lindner berichtet.
wurden Gesprächsoptionen mit der Spitze des Verkehrsministeriums durch einen Automobilverein verkauft? Das ist der Vorwurf, den ein Beitrag im ZDF erhebt. Konkret geht es um eine Kampagne zur Markteinführung der Dieselalternative HVO 100, die der Verein Mobil in Deutschland organisiert hatte. Im ZDF-Bericht heißt es nun, dass der Verein mit einer sogenannten Premium-Partnerschaft von knapp 10.000 Euro im Jahr warb, mit der Möglichkeit, sich mit dem Minister oder dem Staatssekretär auszutauschen. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wies am Mittag in Berlin den Verdacht der Käuflichkeit zurück.
Diese Vorwürfe sind nicht zutreffend und die weisen wir auch entschieden zurück.
Eine Schirmherrschaft von Verkehrsstaatssekretär Oliver Luksic für die HVO 100-Kampagne wurde ruhend gestellt. Man erwartet jetzt Aufklärung von Mobil in Deutschland.
Allein der Eindruck einer möglichen Käuflichkeit ist natürlich ein Problem. Deshalb weisen wir es auch entschieden zurück und dringen auf Aufklärung. Hier liegt der Ball jetzt bei Mobil in Deutschland e.V. und die müssen diese Vorwürfe aufklären.
Gegenüber dem ZDF räumt Mobil in Deutschland die Echtheit der Unterlagen ein, in denen für die Premium-Partnerschaft geworben wurde. Der Verein äußert sich zudem auf seiner Homepage und spricht von falschen Anschuldigungen, die das ZDF erhebe. Man habe keine monetären Vorteile aus den Verbindungen zur Politik gezogen, es habe keine bezahlte Terminvermittlung gegeben. Der Verein Mobil in Deutschland hatte 2022 rund 15.000 Mitglieder. Zum Vergleich, beim ADAC sind es rund 21 Millionen. Der Verein bietet Pannenhilfe an und äußert sich auch zu verkehrspolitischen Themen. Unter anderem spricht er sich für den synthetischen Diesel HVO 100 aus. Mit der Kampagne habe es eine große Nähe zwischen Verkehrsministerium und Lobbyverband gegeben, so Christina Deckwirth von Lobby Control. Sie verweist auf Widerstände sogar im Verkehrsministerium.
Die Fachleute im Ministerium wollten nicht, dass diese Kampagne unterstützt wird durch eine Schirmherrschaft, weil auch sie sagten, es könnte der Eindruck entstehen, dass es einseitig ist. Auch sie sagen, dass der Kraftstoff ein Nischenprodukt bleiben wird. Warum setzt sich die Führungsebene da einfach darüber hinweg?
Deckwirth sieht auch die Kooperationen von Mobil in Deutschland kritisch. Es gehe im Kern um politische Ziele.
Also die Kampagne wird zwar organisiert von einem Automobilclub Mobil in Deutschland, finanziert wird er aber von Lobbyverbänden der Tankstellen, der Autohöfe, der Mineralölindustrie. Das sind die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen. Und es wird auch ganz unverblümt gesagt, dass es eigentlich in dieser Kampagne darum geht, das Verbrenner aus wieder zurückzuholen.
Damit meint Deckwirth den Plan der Europäischen Union, ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren neu zuzulassen. Der Kraftstoff HVO 100 ist ebenfalls umstritten. Die Abkürzung steht für Hydrotreated Vegetable Oil. Er besteht aus hydrierten Pflanzenölen oder tierischen Fetten. Für die einen ist er Hoffnungsträger, um den Bestand der gut 14 Millionen Dieselfahrzeuge klimafreundlicher betreiben zu können. Für die anderen ist er eine Scheinlösung, da es nicht genügend umweltfreundliche Reststoffe gebe.
Berichtet Nadine Lindner. Die Bundesregierung hat heute neue Zahlen zum Frauenanteil in Führungspositionen veröffentlicht. Claudia van Laak.
Bundesfrauenministerin Lisa Paus zieht eine insgesamt positive Bilanz. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung steigt kontinuierlich. Das zeigt der heute vorgelegte Jahresbericht. Im Detail hat sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen wie folgt entwickelt. Im öffentlichen Dienst des Bundes ist das Ziel der Parität fast erreicht. Von 100 Führungsjobs sind 45 mit Frauen, 55 mit Männern besetzt. Dazu beigetragen hat auch die Möglichkeit, in Teilzeit zu führen. In den Bundesunternehmen wie beispielsweise der Deutschen Bahn zeigt sich ein leicht anderes Bild. In Aufsichtsräten und anderen Überwachungsgremien ist die gewünschte Parität fast erreicht, in den Geschäftsführungen allerdings nicht. 2/3 aller Geschäftsführer sind Männer. Noch schlechter sieht es in der Privatwirtschaft aus. Gut 2100 privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen fallen unter das Führungspositionengesetz. Nur einer von 4 Aufsichtsratsposten wird von einer Frau besetzt. In den Unternehmensvorständen sieht es noch schlechter aus. Frauen sind hier mit der Lupe zu suchen. 9 von 10 Vorständen sind Männer. Die 2100 unter das Gesetz fallenden Unternehmen sind verpflichtet, in ihren Geschäftsberichten Zielgrößen festzulegen – Nur ein Teil davon hält sich an dieses Gesetz. Die Hälfte der Unternehmen hat überhaupt kein Interesse an Frauen im Vorstand. In den Geschäftsberichten ist entsprechend vermerkt, Zielgröße null. Das Gesetz sieht vor, dass Unternehmen in diesem Fall begründen müssen, warum sie sich nicht das Ziel setzen, eine Frau für einen Vorstandsposten zu finden. Bundesfrauenministerin Lisa Paus sieht besonders in den privatwirtschaftlichen Unternehmen noch großen Nachholbedarf bei weiblichen Führungskräften und fordert die Unternehmen auf, sich an die zwei geltenden Gesetze zu Frauen in Führungspositionen zu halten. Die Grünen-Politikerin hat das Bundesamt für Justiz und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin in diesem Zusammenhang aufgefordert, Gesetzesverstöße zu ahnden und gegebenenfalls auch entsprechende Bußgelder zu verhängen.
Und mit diesen Informationen von Claudia van Laak endet unsere Sendung. Einen schönen Abend und danke für Ihr Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern.